SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Die ukrainische Freie Universität hat vergangenes Jahr in München ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Als private Exiluniversität mit bewegter Geschichte, 100 Jahre Lehre auf Ukrainisch an verschiedenen Standorten. Seit 1945 hat sie ihren Sitz in München. Man kann da Ukrainistik, ukrainische Sprache und Literatur studieren, aber auch von Politikwissenschaften über Philosophie und Psychologie bis BWL eine ganze Reihe von Fächern und auch promovieren und habilitieren. Unser Gast heute ist die Kanzlerin der Ukrainischen Freien Universität. Sie ist außerdem Dolmetscherin und Übersetzerin für Russisch und Ukrainisch und ist uns jetzt aus München zugeschaltet. Willkommen bei Tandem, Janina Lipski.
Danke, Herr Lechner.
Am 24. Februar hat die russische Armee die Ukraine überfallen. Wie haben Sie davon erfahren?
Ganz in der Früh natürlich als erstes die Nachrichten gesehen. Und es war ganz klar, wir haben das am Abend schon erwartet. Und dann war es im frühen Morgen soweit.
Wie hat sich Ihr Alltag seither verändert?
Die Veränderung ist unvermeidlich. Da ist sehr viel passiert. Sehr intensive Zeit an der UFU und auch privat, weil man viele Verwandte und Bekannte und Freunde hat. Und wir begegnen dem sehr aktiv. Wir nehmen unsere Verantwortung wahr, wir stehen dafür ein, für unsere demokratischen Werte, aber auch die Menschen ganz praktisch unterstützen. Das ist unser Anliegen und unser Alltag.
Wie sieht das bei Ihnen im Alltag aus, wenn Sie jetzt vom direkt und praktisch unterstützen sprechen?
Ganz praktisch ist die Studierendeninitiative Rettungswagen. Wir haben bereits 3 Rettungswagen über die Grenze gebracht. Wir haben ein pädagogisch-psychologisches Projekt für die Kinder und ihre Mütter, die hier ankommen. Der Alltag an der Uni ist auch die Vorbereitung darauf, was auf uns zukommt. Wir möchten vielen Studierenden die Chance geben, ihr Studium fortzusetzen. Und das muss alles vorbereitet werden.
Unser Gast ist die ukrainische Dolmetscherin und Übersetzerin Janina Lipski von der Ukrainischen Freien Universität in München. Sie haben rund 280 Studierende normalerweise. Seit Pandemiebeginn ist Online-Lehre. Frau Lipski, wo kommen die alle her, die Studenten? Und wie viele sind tatsächlich jetzt da?
Die meisten Studierenden kommen aktuell aus der Ukraine. Früher war das anders, denn vor der Wende waren die meisten Studierenden aus den USA, aus Kanada, aus westlichen Ländern. Nach 1991 änderte sich das. Viele ukrainische Studierenden suchten die Möglichkeit und die Gelegenheit, im Westen ihre Studienerfahrung zu machen. Und seitdem sind die Studierendenzahlen nur gestiegen.
Und um wen kümmern Sie sich jetzt in erster Linie, wenn Sie sagen, Sie haben auch wegen des Krieges zu tun? Geht es da in erster Linie um Studierende der Uni?
In erster Linie aktuell um die Studierenden der Ukrainischen Freien Universität, um Dozenten, um deren Angehörige. Sie kommen oft nicht alleine, aber wir sehen auch die Entwicklung, die wir schon einmal als Universität erlebt haben, dass wir zu einem Zufluchtsort für Akademiker, für verschiedenste Gruppen uns entwickeln und auch zu einem Ort, an dem die geflüchteten Studierenden ihr Studium nahtlos fortsetzen könnten, weil die Voraussetzung bei uns ukrainisch vor allem ist.
Was begegnet Ihnen denn da so tagtäglich? Also für was für Anliegen müssen Sie versuchen, Lösungen zu finden?
Nun ja, ganz praktisch erfahren wir, dass jemand eine Unterkunft braucht. Dies versuchen wir dann zu organisieren. Oftmals stehen auch die Menschen einfach vor der Tür und sagen, ja, wir sind jetzt da, was sollen wir weitermachen? Das sind rechtliche Fragen, die wir für unsere Studierenden versuchen zu klären und auch ganz praktische Hilfe leisten. Ich habe Anfragen, auch die bis dahin gehen. Ich habe keine Lebenshaltungskosten mehr. Was soll ich tun? Ich bin mit nichts nach München gekommen. All das begegnet uns.
Was können Sie tun in so einer Situation?
Meine erste Idee am Freitag war, einen Spendenaufruf zu starten. Das haben wir auch umgesetzt über meine privaten Netzwerke und können jetzt in der ersten Zeit reagieren, konnten die Menschen in privaten Unterkünften unterbringen. Da bin ich auch der Bevölkerung hier sehr dankbar, dass sich so viele gemeldet haben und können da ganz praktisch helfen.
Und was den Vorlesungsbetrieb betrifft, das endete, glaube ich, kurz nach Kriegsbeginn. Es gab noch Abschlussprüfungen. Wie läuft der Universitätsbetrieb jetzt weiter?
Das ist richtig. Wir hatten nach Kriegsbeginn noch eine Woche Unterrichtsbetrieb. Für diese Woche habe ich den Unterricht ausgesetzt. Erstaunlich war, dass in dieser Zeit freiwillig sich noch manche Studierenden und Dozenten zusammengeschlossen haben und die mündlichen Prüfungen durchgeführt haben. Da war ich sehr beeindruckt. Ganz praktisch nutzen wir jetzt die Ferien zwischen dem Winter- und Sommersemester, um alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wir die Studierenden zumindest in hybrider Form unterrichten.
Hybrid heißt zum Teil online, zum Teil in Präsenz.
Das ist das große Ziel, denn viele Studierenden bleiben in der Ukraine, vor allem die männlichen Personen dürfen nicht ausreisen, aber unter weiblichen Studierenden sind einige und auch unter Dozenten sind einige, die gesagt haben, ich bleibe, ich helfe, ich bin hier wichtiger und es ist ganz wichtig für sie, diese Voraussetzung zu schaffen, damit sie auch diesen Anschluss an die Außenwelt außerhalb des Krieges haben.
Das heißt, es gibt tatsächlich Studierende in der Ukraine, die bei Ihnen in München studieren und zu denen Sie den Kontakt zu halten versuchen.
Sie blieben dort aufgrund der Online-Lehre, pandemiebedingten Online-Lehre und sind entschlossen, jetzt dort zu bleiben und vor Ort zu helfen. Ja.
Und Ihr Team vor Ort in München, wie groß ist das und welche Unterstützung brauchen Sie da gerade am nötigsten?
Es ist ein kleines Team, unter 10 Personen in der Verwaltung. Und wir können jede Unterstützung gebrauchen, personelle wie finanzielle. Wir brauchen dringend Ressourcen, räumliche Ressourcen, technische Ressourcen. Und das alles ist erforderlich, um auch den Projekten, die wir ins Leben gerufen haben, gerecht zu werden.
Und wie ist es bei Ihnen, Frau Lipski? Sie haben ja jetzt über den Universitätsbetrieb und die Studierenden hinaus ja auch sicher Familie und Freunde in der Ukraine, Menschen, die Ihnen wichtig sind. Wie sind die betroffen? Was bekommen Sie mit?
Das ist eine ganz schmerzhafte Frage. Wir bekommen eher traurige Geschichten mit. Freunde, die in Mariupol sind, die ihr Zuhause verloren haben, ganze Straßenzüge, die zerstört sind, Freunde in verschiedenen Städten, eine befreundete Familie von mir habe ich nach Deutschland geholt aus Irpin. Diese Familie hat gleich zweimal ihr Zuhause verloren, einmal vor 8 Jahren in Donetsk, hat die Existenzgrundlage in einem ruhigen Vorort von Kiew in Irpin aufgebaut, 3 Kinder und jetzt noch einmal alles verloren. Es ist erschütternd.
Wie gehen Sie selber damit um, damit Sie damit irgendwie klarkommen?
Ich habe gute Coaches und ich weiß, dass es viel wichtiger ist, dass ich meinen Teil leiste, damit der Schaden minimiert wird.
Das sagt Janina Lipski in SWR 2 Tandem, Kanzlerin der Ukrainischen Freien Universität in München. Wir spielen nochmal Musik. Das ist eine ukrainische Band, Tic-Two aus Ternopil, deren Instagram-Postings man entnehmen kann, dass die Sängerin nach Neapel geflüchtet ist, wo sie Verwandte hat. Tic-Two, also mit Kotka.
Сірий-сірий котку, дам тобі роботку, вузька золотенькі, очечки тепленькі. Ой, як прийдеш, матця, матінка миленька. Thank you.
Janina Lipski ist unser Gast in SWR 2 Tandem, Kanzlerin der UFU, der Ukrainischen Freien Universität in München, von deren Existenz bestimmt so manche unserer Hörerinnen und Hörer noch gar nicht wussten. Frau Lipski, warum wurde diese Uni vor 100 Jahren in Wien gegründet? War das ein bestimmtes Anliegen, das auch heute noch gilt?
Dieses Anliegen ist heute aktueller denn je. Gegründet wurde die Ukrainische Freie Universität, damit die ukrainische Wissenschaft gedeihen kann, während dies in der Ukraine nicht möglich war. Das Anliegen war, den jungen Erwachsenen den Zugang zu der ukrainischen Wissenschaft und Kultur zu ermöglichen, während die Sowjetunion auf dem Vormarsch war. Mhm. Und die UFU erfüllte diese Aufgabe in Wien, erfüllte diese Aufgabe in Prag und auch in München und war von Anfang an die Uni der Flüchtlinge.
Wie kommt es gerade auf München? Gibt es da eine besonders große ukrainische Community?
Die Uni musste von Prag fliehen und die in München gab die damals die amerikanische Besatzungszone die Erlaubnis, sich niederzulassen. Später gab es das Bayerische Bildungsministerium die Erlaubnis, die UFU zu betreiben. Und das ist der eigentliche Grund für München.
Der Anlass ist klar, aber dann ist die Ukraine ja 1991 unabhängig geworden. Brauchte es dann immer noch eine Exiluni oder stand sie da in Frage?
In der Zeit zwischen 1945 und 1991 wandelte sich auch die Aufgabe der UFU. Während des Kalten Krieges betrieb die UFU die Forschung zur Unterstützung der deutschen Regierung und hatte bis 1991 auch finanzielle Unterstützung der Regierung. Nach dieser Wende war das Interesse der ukrainischen Studierenden so groß, dass die Uni weiter betrieben wurde.
Was würden Sie sagen, was zieht die Studierenden zu Ihnen nach München? Was macht die UFU attraktiv?
Wir ziehen Führungspersönlichkeiten zu Problemlösungen, zum kritischen Denken, zu demokratischen Werten und das macht die Uni ganz besonders. Wir haben Professoren aus aller Welt, aus den USA, aus Kanada, aus verschiedensten Ländern Europas, aus der Ukraine. Das ist eine einzigartige Wissenscommunity.
Es ist eine Privatuni, das heißt, die Studenten zahlen auch Semestergeld. Und reicht das für die Finanzierung? Wahrscheinlich ja nicht. Ne? Wie finanziert sich die UFU?
Für die Finanzierung der UFU reicht das nicht. Die bescheidenen Spenden einer Stiftung, die wir erhalten, sind knapp bemessen angesichts der aktuellen Situation, in der viele Studierenden schlicht und ergreifend nicht in der Lage sind, ihre Semestergebühren zu entrichten. Und da arbeite ich sehr intensiv an dieser Aufgabe.
Gibt es denn ein Fach oder einen Fachbereich, der traditionell bei Ihnen im Mittelpunkt steht? Also wo die Studenten auch speziell für hinkommen?
Das ist mir weniger bekannt. Eher zwei Fachrichtungen, die aktuell sehr gut besucht sind. Das sind die Wirtschaftswissenschaften und die Psychologie, Pädagogik. Diese Fächer werden aktuell sehr intensiv besucht.
Und die Studiensprache ist Ukrainisch, ne? Warum ist das wichtig?
Nicht nur Ukrainisch, Englisch und Deutsch.
Und welche Rolle spielt das Ukrainische?
Die zentrale Rolle, selbstverständlich, weil das ja auch unsere Mission ist, der Botschafter der ukrainischen Wissenschaft und Kultur in Deutschland und Europa zu sein.
Vielleicht können wir ja ein bisschen über die ukrainische Sprache reden. Wie entscheidend ist die denn für die ukrainische Identität?
Die Frage ist vor dem Hintergrund aktueller Ereignisse besonders wichtig. Die Ukraine hat über Jahrhunderte ihre eigene Sprache. In der Wahrnehmung der westlichen Welt ist aber das nicht so bewusst. Viele fragten mich bis vor Kriegsbeginn, ja, ist denn Ukrainisch ein Dialekt des Russischen? Mhm. Nein, es ist eine eigenständige Sprache, die in etwa so weit von dem Russischen entfernt wie Holländisch und Deutsch. Mhm. Und die Sprache ist die Kleidung der Menschen. Die Sprache ist ein Identitätsmerkmal und wird historisch der Ukraine abgesprochen. Wir haben das Problem seit 1950. In der Zeit wurde die Politik der Russifizierung der ukrainischen Sprache betrieben. Da wurden nicht russisch klingende Worte im Ukrainischen in literarischen Werken einfach ersetzt. Jetzt überlegen Sie sich mal, wir ersetzen ein Wort, das nicht so schön klingt, in einem Goethe-Werk.
Jetzt haben wir sehr über die problematische Seite gesprochen. Ich frage Sie aber als Ukrainerin und als Übersetzerin schon auch noch, was lieben Sie denn an Ihrer Sprache, Frau Lipski?
Es ist die vielfältige Ausdrucksweise, die Sprachmelodie der ukrainischen Sprache, die Tiefe und ja, die Herzlichkeit auch, die die ukrainische Sprache bietet.
Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist Janina Lipski, Kanzlerin der Ukrainischen Freien Universität in München. Sie sind Jahrgang 84, Frau Lipski. Da gehörte die Ukraine also noch zur Sowjetunion. Wo sind Sie geboren und was oder ist oder sind dann Ihre Muttersprachen?
Geboren bin ich in Poltava, das ist im Dreieck Sumy, Charkiw, östlich von Kiew. Die Muttersprachen sind Ukrainisch und Russisch, die beide gleichermaßen damals gesprochen worden sind. In der Schule hatten wir ebenfalls beides wie an der Universität.
Sie haben dann von 2001 bis 2003 noch in der Ukraine Lehramt studiert. Und was zog Sie dann nach Deutschland?
Primär im Fokus stand nicht das Lehramt, sondern Deutsch als Fremdsprache. Ah. Was mich nach Deutschland zog, war ein Vorfall an der Universität. Wir hatten ein Buch, ein Exemplar in der Geschichte der deutschen Sprache für ca. 100 Studierende in der Präsenzbibliothek. Und da ging ich zu der Dekanin damals der sowjetischen Prägung. Und die Dame erklärte mir, jede Initiative sei strafbar, nachdem ich gefragt habe, ob man das Buch über Nacht ausleihen dürfte. Und das war so der Punkt für die Entscheidung. Ich gehe nach Deutschland und ich war damals bereits in einem deutschen Projekt engagiert. Dann führten meine privaten Wege auch nach Deutschland.
Und wie kamen Sie dann an die UFU?
An die UFU kam ich erst im Januar dieses Jahres, als die UFU mich für diese Position angefragt hat.
Sie haben auch eine Tochter, die gerade Abitur macht. Will die auch dahin?
Nein, sie hat eine ganz andere Ausrichtung. Das liegt im kreativen Bereich, im Kunstbereich. Und das ist ihre Stärke und ihre Richtung.
Verstehe. Wie sieht denn dann, wenn kein Krieg ist natürlich, Ihr Arbeitsalltag als Kanzlerin aus?
Ohne den Krieg kümmern wir uns um die geschäftliche Versorgung der UFU, um die Belange der Verwaltung. Mit Krieg natürlich ganz anders.
Und ich habe schon gesagt, als Herzstück gilt so die Bibliothek und das Archiv. Erzählen Sie, was macht das so einzigartig?
Ja, das ist eine einzigartige Bibliothek im Westen, einem weltweit einzigartigen Archiv. Wir haben über 30.000 Exemplare in verschiedenen Sprachen, nicht nur in Ukrainisch, auch in deutscher und in englischer Sprache. Wir haben uns in dieser Woche entschlossen, unsere Bibliothek für die Geflüchteten öffentlich zugänglich zu machen. Ich möchte Ihnen nur drei Beispiele vielleicht anführen, was da so steht. Wir haben eine 10-bändige Vorlesung der allgemeinen Weltgeschichte aus 1796 in deutscher Schrift. Und ein ganzes Band widmet sich ausschließlich der Geschichte der Ukraine.
Das ist ja interessant. Das heißt, von 10 Bänden ein ganzer Band der Ukraine. Wieso hatte die Ukraine damals wieso spielte die so eine wesentliche Rolle?
Ich möchte Ihnen ein anderes Beispiel geben, warum die Ukraine ihre wesentliche Rolle spielte. Die Ukraine nahm, ja, in der Zeit der Kiewer Rus wurde das Christentum angenommen und als die Sophia-Kathedrale in Kiew gebaut wurde, da gab es Moskau noch gar nicht. Diese Stadt entstand erst fünf, sechs Jahrhunderte später. Und das Kiewer Reich entwickelte sich weiter. Die sehr vielfältige Geschichte der Ukraine verdiente es, dass ihr ein ganzes Band gewidmet wurde.
Das war ein Beispiel von den Schätzen, die Sie nennen wollten.
Richtig. Ein anderes Beispiel ist die moderne illustrierte Zeitung. eine Sondernummer Galizien, die sich der Reise und dem Sport widmet von 1913. Auch ganz interessant. Oder der Krieg zwischen 1914 und 1919 in Wort und Bild. Im Band 3 konnte man auch die Bilder zum Einzug der deutschen Truppen in Czernowitz einsehen. Das ist nicht uninteressant. Des Weiteren haben wir die Archive zu sogenannten Displaced Persons, die einzigartig sind in der westlichen Welt praktisch. Gibt es keine gleiche Sammlung.
Was ist für Sie denn besonders bemerkenswert, auch was dieses Archiv leisten kann und was sich da finden lässt?
Ein herausragendes Beispiel sind die Fotos der Kirchen und Kathedralen in Kiew und Kiew-Gebiet vor der Zerstörung in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ein anderes einzigartiges Beispiel sind die Unterlagen zu dem ukrainischen Gymnasium in Bayreuth, das nach dem Zweiten Weltkrieg existierte. Dieses Material ist praktisch nur bei uns im Haus vorhanden.
Das heißt, es kommen auch Interessierte und Wissenschaftler aus der Ukraine zu Ihnen nach München, die darüber was wissen wollen?
Nicht nur, es kommen auch Wissenschaftler aus Kanada und den USA, die gezielt dafür anreisen und forschen.
Haben Sie da auch einen Austausch mit deutschen Universitäten?
Ja, mit der Universität Regensburg. Und auch punktuell aus anderen Universitäten kommen Wissenschaftler auf uns zu und fragen gezielt nach.
Was würden Sie sagen, welches dieser Dokumente oder dieser Schriften berührt Sie persönlich am meisten?
Eine Karikatur, die in einem Camp in München entstand, veröffentlicht am 15. April 1948 in München. Mhm. Auf dem Bild ist ein ukrainischer Kosake dargestellt, der versucht, den Stalin zu ertränken. Dabei hält Stalin ein Schriftstück in der Hand. Und der Titel dieses Schriftstückes ist jetzt aktueller denn je. Das ist der Plan für die Liquidation der Ukraine.
Was würden Sie sagen, wenn Sie diese ganzen Dokumente überschauen? Was kann man in dieser Bibliothek und in diesem Archiv über die Ukraine von heute lernen?
Ich glaube, die Ukraine war schon immer dem Westen gewidmet. Das Recht auf die Freiheit, auf die Rechtsstaatlichkeit zu haben. Und das zieht sich durch die ganze Literatur, die wir im Haus haben, durch.
Janina Lipski von der Ukrainischen Freien Universität in München ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Den Flüchtenden aus der Ukraine kommt hier viel Sympathie und Hilfsbereitschaft entgegen. Das ist erfreulich, vor allem, weil sich wohl sehr viele zuvor recht wenig für die Ukraine interessiert haben. Auch in den Medien ist sie eher nur punktuell Thema, bei den Maidan-Protesten und dann wieder weniger. Wir haben da sicher einen genauen Eindruck, Frau Lipski. Welche Note würden Sie uns Deutschen hier denn bezüglich unseres Wissens über die Ukraine geben?
Dafür möchte ich durch Vergabe einer Note keinen Vorwurf machen, aber blinde Flecken sind selbst bei akademisch gebildeten Personen hier, sind hier einfach vorhanden. Es sind einfach nur die Stereotypen wie die Hauptstadt, die auch nicht einmal richtig ausgesprochen wird. Das heißt nicht Kiew, das ist die russische Aussprache, sondern Kiew.
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 Ja, so heißt die Hauptstadt. Und ich denke, das ist an der Zeit, das auch zu berichtigen und auch nicht russisch in der deutschen Transkription zu schreiben. Dann sind da ein paar Begriffe, Tschernobyl, Klitschko. Das sind die Sachen, die hier jedem bekannt sind. Aber die fantastischen Musiker, Künstler, Film, IT-Spezialisten, Wissenschaftler von Weltrang in Naturwissenschaften, in Physik, in Astronomie, da gibt es noch viel, viel mehr. Die Liste ist endlos.
Haben Sie denn eine Idee, woran das liegt? Ich meine, die Ukraine hat ja zum Beispiel auch unter den Nationalsozialisten schwer gelitten. Man denke an das Massaker von Babin Jar. Woran liegt es wohl, dass das weniger präsent ist als manches andere hier im allgemeinen Bewusstsein?
Die Frage ist auch teils politisch bedingt, teils wirtschaftlich. Der Fokus lag in Deutschland auf dem Aufbau wirtschaftlicher Beziehungen mit Russland. das haben wir davon, wir haben die Energieabhängigkeit, aber auch vielleicht allgemein, ich versuche das jetzt durch die Brille einer in Deutschland lebenden Mutter zu betrachten, was würde ich meinem Kind eher ans Herz legen. Ich würde natürlich meinem Kind ans Herz legen, Englisch zu lernen, zu schauen, dass man in ein englischsprachiges Austauschprogramm und ein Sommercamp kommt. Und das ist, was ja die meisten Familien hier tun. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir unseren Weitblick schärfen und auch nicht englischsprachige Länder in Erfahrung ziehen, darüber lesen, sich damit auseinandersetzen. Und von alledem ist bisher in Deutschland recht wenig passiert, bis hin zu ganz bedeutenden Kapiteln in der ukrainischen Geschichte, die auch traurig waren. Dann denke ich an die Holodomor-Zeit in den 30er Jahren, die zum Tod von 25 Millionen Ukrainern führte. Und die bis heute vom Bundestag nicht anerkannt wurde als Genozid. Dabei haben wir in Mariupol heute praktisch ein weiteres Genozid des ukrainischen Volkes.
Was werden Sie denn, wenn Sie jemanden kennenlernen, gefragt, wenn klar wird, dass Sie Ukrainerin sind? Stoßen Sie da auf Interesse und was interessiert die Leute am meisten?
Ja, die Frage, die wir bereits erwähnt haben, wie unterschiedlich Russisch und Ukrainisch ist, und dann endet ja das Interesse bei den meisten schon. Einige fragen vielleicht nach den Lebensumständen dort, aber die Fragen sind nicht weitergehend.
Was würden Sie sich denn wünschen, was man viel mehr wissen sollte über die Ukraine?
Ich denke, es ist eine Investition in die Übersetzung ukrainischer Werke wert. Es ist wert, sich mit der Kunst, mit der Musik der Ukraine vertraut zu machen. Das würde ja für die Menschen in Deutschland eine Bereicherung sein. Mhm. Es würde auch den Charakter der Ukraine ein Stückchen erklären und das Türchen in die osteuropäische Geschichte etwas weiter öffnen.
Vielleicht zum Schluss noch, Frau Lipski, Sie haben ja vor 2 Jahren Ihre Masterarbeit über die Auswirkungen westlicher Sanktionen gegen Russland geschrieben. Das heißt, Sie kennen sich da gut aus. Wie beurteilen Sie denn jetzt das momentane Vorgehen des Westens?
Die Sanktionen in der Sanktionsforschung sind nur dann wirksam, wenn sie schnell und entschlossen getroffen werden. Das war das Problem 2014. Und die Zögerlichkeit des Westens bei den jetzigen Sanktionen lässt manchmal zu wünschen übrig, auch wenn diesmal sehr harte Sanktionen getroffen worden sind, gibt es immer noch Schlupflöcher.
Das heißt, Ihnen geht es nicht weit genug?
Nein.
Wie geht's denn mit Ihrer Universität weiter? Ist die Existenz der UFU für die nächste Zukunft gesichert?
Wir sorgen gerade dafür, damit die Existenz der UFU gesichert wird, und ich lasse es nicht zu, dass es anders kommt.
Wenn Ihnen jemand da Unterstützung zukommen lassen will, was würde Ihnen helfen?
Die finanzielle und die räumliche Unterstützung für uns wäre hilfreich. Wir sind eine gemeinnützige Organisation. Das heißt, alles, was wir erhalten, geben wir für die Wissenschaft, für die Studierenden, für die Lehre, für die Unterstützung der Studierenden und der Lehrkräfte, für den Ausbau und die Ausstattung. Wir behalten nichts für sich selbst.
Okay.
Und ja? Es gibt auch keine hohen Gehälter an dieser Universität. Es ist, bewegt sich alles im Bereich der Aufwandsentschädigung.
Wie kann man Sie kontaktieren?
Über die eigene Webseite, das ist die ufo-münchen.de, und dort findet man auch aktuelle Aktionen, Spendenaufrufe und die Kontaktdaten.
Frau Lipski, ich wünsche Ihnen alles Gute und sage danke, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
Ich bedanke mich herzlich für das Interview und die Einladung.
SWR 2 Tandem mit Janina Lipski. Die Redaktion hatte Martina Kögel. In der Technik saß Alex Kote. Und mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.